Willkommen zu Hey Book Lovers. Wir sind Tina und Kati und absolute Buchliebhaber. Bücher sind uns ziemlich wichtig. Wir freuen uns über jedes Buch, das uns zum Nachdenken anregt, den Horizont erweitert oder uns einfach eine sehr gute Zeit bereitet. Alles, was wir Gutes entdecken, teilen wir mit euch hier. Lasst euch also inspirieren und freut euch auf gute Buchtipps von uns.
Hallo Kathi.
Hallo Tina.
Da sind wir wieder nach einer langen Sommerpause.
Ja, nach einem langen Lesesommer.
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Hast du einen schönen Sommer gehabt mit vielen Büchern?
Ja, total. Ich habe wirklich so viel gelesen und ich hatte auch so viel Leselust wieder, die mir dazwischen ein bisschen abhanden gekommen ist. Hatte ich wieder richtig Lust, auch Bücher zu lesen, die vielleicht ein bisschen anspruchsvoller sind.
Also ich habe auch ganz viel gelesen. Bei uns gab es echt eine Situation, wo mein Mann dachte, oh, jetzt ist sie endlich fertig mit dem Buch. Und wir können jetzt mal wieder was machen. Oder ich kann mich mit ihr unterhalten. Aber ich war wirklich so gut vorbereitet und so gut ausgerüstet, dass kaum hatte er mir den Rücken zugedreht, habe ich aus meinem Rucksack schon wieder das nächste Buch gezogen. Und habe wirklich so back-to-back eins nach dem anderen weggelesen. Hat Spaß gemacht. Das war ein schöner Sommer.
Ja, und jetzt haben wir zum Glück auch super viele schöne Sachen für euch dabei, die wir vorstellen wollen. Davor, Tina, wollte ich gerne von dir noch wissen, ja, was ist denn gerade schön für dich? Was gibt dir denn einen guten Tag?
Was gibt mir einen guten Tag? Bei mir hat es mit Kaffee und Koffein zu tun. Und ich habe nämlich aus dem Urlaub, wir waren ein paar Tage in Österreich und da habe ich im Supermarkt einen kalten Kaffee entdeckt. Also abgepackt. Ich zeige dir das jetzt. Im Podcast kann man das nicht sehen. Ja. In so einer kleinen braunen Flasche im Kühlregal.
Wie so eine Apothekerflasche.
Ja, genau. Steht der Café Chi. Das ist eine österreichische Firma aus Wien. Und den haben wir im Urlaub genossen. Und da wir ja so nah an der Grenze zu Österreich wohnen, hoffe ich, dass ich Nachschub hier mir auch aus dem Supermarkt gleich auf der anderen Seite von der Salzach holen kann. Also Café Chi ist ein organischer Specialty-Coffee. Der ist ohne Zucker. Also rein schwarzer Kaffee und wir haben im Urlaub uns diese Flaschen gekauft und dann einfach mit Milch aufgegossen und hatten dann einen leckeren Iced Coffee. Gibt's aber auch noch, ich glaube, mit Zucker und mit Hafermilch und ich glaube auch mit Kokosmilch. Also verschiedene Variationen habe ich gesehen. Ich bin da eher ich mag's ganz schlicht und einfach und ja, der hat mir Freude gemacht und wird mir auch weiterhin Freude machen. Im Moment ist es ja auch echt noch richtig warm. Da kann man nochmal einen Iced Coffee trinken.
Das stimmt. Ich muss ich auch mal Ausschau halten danach, ob es bei uns gibt hier oder wenn wir das nächste Mal in Österreich sind.
Genau. Ja, musst mal gucken im Kühlregal. Und wie sieht das bei dir aus? Was macht dir gerade Freude?
Mir macht gerade Freude, wir sind nach dem Urlaub zurückgekommen und irgendwie fühlte sich die Wohnung nach der Zeit, wir haben den Sommer am See verbracht, sehr eng und bedrängt an und dann war auch irgendwie noch, ist eine Schublade in der Küche kaputt gegangen und der Herd und die Spülmaschine will nicht mehr und das fühlte sich so an nach, wo sind wir denn hier jetzt wieder zurückgekommen und unsere Haussanierungspläne schreiten aber langsam voran und das gibt so ein bisschen Zuversicht, wenn man sieht, Stück für Stück wird das was.
Na, das ist schön.
Ja, da freue ich mich drüber.
Ja, das ist gut. Ja, dann gucken wir mal, was für Bücher wir gelesen haben. Und wir haben schon festgestellt, wir müssten eigentlich unsere Aufnahme immer schon vorher starten, weil wir schon so viel immer übers Lesen und über Bücher sprechen, wenn wir die Vorbesprechung zur Podcast-Folge machen, da gibt's immer schon ganz viele wichtige und spannende Informationen, aber wir versuchen das jetzt für euch trotzdem zu wiederholen und hier in diese Aufnahme und in diese Folge mit reinzupacken. Wir fangen an mit einem Buch, was irgendwie überall gerade auftaucht. Also ich habe es ganz viel in Social Media gesehen und dann auch in den Buchläden, weil die deutsche Übersetzung auch da ist. Und das heißt Normal People von Sally Rooney.
Heißt es im Deutschen normale Menschen? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es ehrlich gesagt auch gar
Können
nicht.
Können wir nochmal schauen. Aber es heißt irgendwas mit normal, glaube ich, auch im Deutschen, habe ich gesehen.
Genau. Und es ist so popular gerade, weil es davon nämlich auch eine Verfilmung gibt.
Das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
Okay, ja, dann da kann ich ja dann gleich noch mal was zu sagen. Aber erstmal reden wir über dieses Buch und worum es da geht.
Ja.
Du oder soll ich? Wie wollen wir es machen?
Mach du mal.
Mach ich mal. Ich fange mal an und du ergänzt. Genau, also Normal People handelt von zwei Teenagern, Cornell und, muss mal kurz hier auf meine Notes gucken.
Marianne heißt sie.
Marianne, genau. Ja. Und die beiden gehen zur Highschool. Cornell kommt aus eher einfachen Verhältnissen und Marianne kommt aus einer reichen Familie. Da sind also die Voraussetzungen, familiären Voraussetzungen ganz unterschiedlich und Cornell ist sehr beliebt und Marianne ist eher so die Einzelgängerin. Und die beiden, die finden Interesse aneinander. Sie haben außerhalb der Schule Kontakt, weil Cornells Mutter die Haushälterin oder Putzfrau, glaube ich, bei Mariannes Familie ist. Und so finden die beiden außerhalb der Schule zueinander und verlieben sich und fühlen sich zueinander hingezogen, haben Sex miteinander und halten das aber geheim vor allen anderen. Also Cornell möchte auch nicht, dass irgendjemand weiß, dass er was mit Marianne zu tun hat. Und das Buch begleitet die beiden dann einmal in diesem Highschool-Jahr und dann auf dem Weg ins College. Also das Ganze steht in Irland und sie gehen dann in Dublin, glaube ich, beide aufs College, auch beide auf das Gleiche. Und da drehen sich auf einmal die Verhältnisse. Also Marianne wird the popular girl, die überall beliebt ist und auf Partys eingeladen wird. Und Cornell, findet da nicht so richtig in seine Rolle rein. Und die beiden haben dann eigentlich immer so ein On-Off-Relationship, haben zwischendurch andere Partner, dann finden sie wieder zueinander. Dann durch irgendwelche Missverständnisse trennen sie sich wieder, obwohl es eigentlich gar keinen Grund gibt, sich zu trennen. Und diese Geschichte ist, da passiert jetzt gar nicht so viel Aufregendes. Man begleitet diese beiden Teenager auf diesem Weg, aber es ist ganz ganz viel Emotionen mit dabei, ganz viel erste Liebe, Entscheidungen, die beiden treffen müssen und ist super angenehm geschrieben, lässt sich gut weglesen und ja, man kann sich so in beide, also ich konnte mich in beide Charaktere so richtig reinfühlen und reindenken, gerade weil sich das dann auch nochmal umkehrt, Highschool im Vergleich dann zum College. Genau.
Ja, ich fand, am Anfang habe ich mir so gedacht, wo führt uns das denn hin? Mhm. Ja, also begleiten wir die jetzt nur, finde ich das spannend. Aber als man dann merkt, dass die wirklich zwar normale Menschen sind, aber halt jeder sein Päckchen zu tragen hat, ja, wie jeder von uns, und da auch noch dran knabbert auch, ja, hat es dann auch interessant gemacht, ja, und natürlich auch ihre Beziehung, ja, welche Hürden sie nehmen und wie sie manchmal über sich hinauswachsen. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, ich finde, wir haben es noch nicht in Worte gefasst, gut genug, warum man da so dranbleiben will. Mhm. Aber man will ihnen wirklich bis zum Ende folgen. Man möchte wissen, was mit ihnen passiert.
Genau, also ich finde, so diese Anziehungskraft, die zwischen den beiden besteht, die geht ja nie verloren. Und das, ich weiß gar nicht, wie die Autorin das macht, dass sie das beschreibt, aber es ist immer klar, das ist jetzt nicht der endgültige Breakup. Ja. Und es ist auch, in manchen Fällen ist es wirklich, dann sind so Missverständnisse. Da haben sie einfach nicht richtig miteinander geredet, haben das nicht wirklich auf den Tisch gebracht, worum es geht. Und dann denken sie, ja, der eine will ja von dem anderen gar nichts mehr wissen und stellen dann Monate später fest, dass das gar nicht so ist. Und diese Anziehungskraft, die beiden verbindet, das spürt man auch irgendwie im Buch. Und es ist genau das, was du sagst. Ich glaube, man bleibt dran, weil man immer wissen will, kommen sie wirklich wieder zusammen oder war das jetzt doch der endgültige Break-up?
Ja, also auf jeden Fall kann man weiterempfehlen, weil die Autorin es schafft, einen so sehr mitzunehmen.
Mhm. Aber es ist jetzt nicht so der Page-Turner. Also es ist nicht so, dass man sagt, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Es ist ein angenehm zu lesendes Buch, was man in Ruhe lesen kann.
Ja.
Wo man jetzt nicht in einer Nacht meint, man müsste das jetzt unbedingt durchlesen.
Ja, und, was ich ganz schön fand, das spielt in Irland. Mhm. Und wenn du es auf Englisch liest, hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf dieses rollende R, das sie dort benutzen. Das fand ich ganz schön. Und ich finde es auch sprachlich, es ist ein bisschen intensiver, finde ich. Ich habe gemerkt, dass ein oder andere Wort dabei war, das jetzt nicht zur Umgangssprache gehört. Und das fand ich auch, also wenn jemand auch so ein bisschen was Herausforderndes lesen will, dann ist das auch gut. Ich habe da tatsächlich auch ein paar Wörter nachgeschlagen.
Mhm. Ja, das stimmt. Es ist anspruchsvolleres Englisch.
Ja. Ja, und das fand ich aber auch ganz angenehm. Mhm.
Ja, fand ich auch. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das gibt's als, jetzt ich weiß immer nicht, ob Netflix oder Amazon Prime, also auf einem von beiden gibt es das als abgeschlossene Serie. Ich habe aber, auch jetzt ganz relativ neu und ich glaube, deshalb ist das gerade hier in Deutschland auch so präsent. Aber ich habe es mir nicht angeguckt, ich habe noch nicht mal reingeguckt. Ich weiß gar nicht warum, aber ich weiß schon warum. Ich habe bislang keine sonderlich guten Erfahrungen gemacht mit Buchverfilmungen. Es ist, da haben wir auch schon häufiger mal drüber gesprochen. Eine Verfilmung kommt nie an das Original ran, an das Buch. Es geht immer irgendwas verloren. Und auch hier finde ich, ich habe mir ausgemalt, wie die beiden aussehen, wie die Wohnung aussieht, in der sie dann wohnen und dass diese Images, diese Vorstellungen, die ich in meinem Kopf habe, die würden dann durch diese Serie kaputt gehen, sozusagen. Und das möchte ich zumindest im Moment nicht. Vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand, wenn ich mal wieder was zum Gucken brauche, im Herbst, Winter, gucke ich da mal rein, aber im Moment noch nicht.
Das verstehe ich sehr gut, dass du dir dein Kopfkino nicht kaputt machen lassen willst.
Ja.
Das geht mir genauso. Mhm. Ich habe noch ein anderes Buch gelesen, das mich sehr mitgenommen hat. Das heißt Station 11 von Emily St. John. Und ich habe zuerst ein bisschen gezögert, das zu lesen, weil das nämlich zu dem Thema Pandemie ist. Also da bricht eine Pandemie aus durch ein Virus und die Welt kollabiert. Und das ist ja total zwar ganz en vogue, solche Bücher rauszubringen, aber ich war mir nicht sicher, ob ich das lesen kann, was das mit mir macht. Und war dann aber total positiv überrascht, weil es hier nicht um dieses klassische Endzeit-Szenario geht, wo beschrieben wird, wie die Welt im kleinsten Detail zusammenbricht, wie unglaublich viele Menschen sterben und du sozusagen dabei begleitest und wie dann wenige schaffen zu überleben, sondern die haben dieses Szenario gewählt, aber im Grunde genommen geht es um einen Schauspieler, einen Hollywood-Schauspieler, der in New York auf der Bühne steht oder in Toronto, glaube ich, steht der auf der Bühne und spielt irgendwie King Lear oder sowas, also ein Shakespeare-Stück, Höhepunkt seiner Karriere und kollabiert auf der Bühne und stirbt innerhalb von Sekunden und man geht von einem Herzinfarkt aus und dadurch wird dann eine Kaskade von Ereignissen ausgelöst. Mhm. Also da beginnt dann auch die Pandemie und verschiedene Menschen, die aber an diesem Abend anwesend waren, werden dann immer wieder begleitet, die Zeit danach, also und davor, es macht so Sprünge, also einmal sieht man den Schauspieler auf seinem Weg zum Ruhm, wird immer wieder zurückgesprungen in deren Leben und gleichzeitig verschiedene Personen, die mit seinem Leben vernetzt waren, also ein Sanitäter, der ihn an dem Abend begleitet sozusagen, als er da auf der Bühne stürzt, ein kleines Mädchen, das bei King Lear mitgewirkt hat, Und da gibt es einen Sprung in die Vergangenheit und den Sprung 15 Jahre in die Zukunft, wo sie dann in so einem Endzeitszenario leben sozusagen, ja, also wo die Welt zusammengebrochen ist. Aber es geht nie um dieses, um dieses Drama, mit der die Welt zusammenbricht, sondern immer um, ja, um diese Geschichte, diese einzelnen Menschen und wie die Leben miteinander verwoben sind, ja, und viel, was es mit ihnen macht, also erstmal, wie sie ihrem Weg dahin gekommen sind, aber dann auch 15 Jahre später einfach leben die dann in der Theatergruppe zum Teil zusammen und da entwickeln sich natürlich auch ganz komische neue Momente der Konflikte, also da so viele Sozialkonflikte in dieser Post-Pandemie-Welt, die auch aushalten müssen. Und es geht auch ein bisschen um Liebe, aber viel um diese Einzelschicksale, die parallel erzählt werden. Und es ist aber so schön erzählt oder so spannend, obwohl es ja auch ein tragisches Thema ist, dass man immer wissen will, wie es weitergeht. Also, wie ist es jetzt, wie ist er da tatsächlich dazu gekommen? Ist er bei dieser Frau geblieben? Ja, wie kommen sie dann aus dieser Zwickmühle raus, als sie da in eine Falle geraten, 15 Jahre später in dieser postapokalyptischen Welt und so. Und am Ende, ja, fügt sich alles wieder zusammen. Also es ist wirklich von vorne bis hinten total rund. Und ich fand das für so einen Pandemie-Roman, wenn man das so nennen kann, wirklich wirklich toll. Ja, weil das, ich mag schon dieses apokalyptische Thema eigentlich ganz gern.
Ja, aber, das stimmt, das hast du schon häufiger mal gesagt.
Ja, also dieses Szenario lese ich gerne, aber in dem Fall war es wirklich ein literarisches Szenario.
Okay. Und der Name Station 11, wo kommt der her? Kannst du das verraten?
Ja, das ist auch ein Teil, das kann man verraten. Und zwar eine der Figuren entscheidet sich, Comics zu zeichnen und entwirft ein Szenario eines Weltraumprofessors, der auf einem Planeten durch ein schwarzes Loch in einem Planetensystem kommt und sie entwirft da so wie so ein Marvel-Comic ist das, ja. Und diese Raumstation, in der der Professor dort lebt, heißt Station 11.
Ah, okay.
Und diese Comics tauchen auch später, 15 Jahre später nochmal auf. Die finden dann verschiedene Personen wieder und über diese Comics schließt sich auch der Kreis.
Ah, okay. Also
sehr weit gefasst, aber ja, am Ende passt es gut dazu.
Und dieses Buch ist doch aber schon ein paar Jahre alt, oder? Ich glaube, ja. Also das ist bestimmt schon 2, 3, wenn nicht sogar 4 Jahre alt, würde ich behaupten. Weil das ist bei mir schon immer mal, ich hatte das schon immer mal auf meiner TBR-Liste, habe aber nie danach gegriffen, weil ich ja eher so vorsichtig bin, was so apokalyptische Romane und Endzeitszenarien und so weiter angeht. Da greife ich nicht, also habe ich nicht und habe ich nicht nachgegriffen und werde ich, glaube ich, auch nicht. Und ich habe bei Station 11, das hat sich für mich immer so nach Weltraum und das war so meine Verbindung. Und da, ja, deshalb habe ich gar nicht, habe ich das dann eher nicht in Erwägung gezogen. Aber jetzt ändert sich das.
Tatsächlich von 2014, du hast recht. Und ich habe es aber auch mal, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich bin tatsächlich, habe ich es, glaube ich, auch gesehen bei einer, hat es irgendjemand empfohlen. Und daraufhin.
Krass. 6 Jahre,
Wahnsinn, oder? Was da dieses Szenario im Voraus
schon wurde. Aber da kann ich ja gleich mit meinem zweiten Buch. Mit meiner ich weiß gar nicht, ich will es gar nicht eine Empfehlung nennen, weil jeder das wirklich für sich selber entscheiden muss, ob er das liest oder nicht. Das passt da genau auch rein. Es heißt The End of October, ist von Lawrence Wright geschrieben, also von einem Mann. Und da geht es auch um eine Pandemie, um einen Virus, der in Indonesien ausbricht. Und dann als eine Pandemie, eine weltweite Pandemie hervorruft und da im Gegensatz zu dem, was du von Station 11 erzählt hast, geht's aber wirklich hauptsächlich um diese um dieses Endzeitszenario. Der Fokus liegt wirklich auf dem Dahinraffen von Menschenmassen. der Protagonist der Geschichte ist ein Epidemiologist. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Und Henry Parsons heißt der. Und das wird hauptsächlich auch aus seiner Sicht geschrieben. Ab und an darf auch, gibt's mal ein Kapitel aus Sicht seiner Frau oder seiner Kinder, aber hauptsächlich ist es immer er und seine Rolle, wie er nun versucht, diesen Virus, diese Pandemie aufzuhalten und scheitert. Man muss es einfach so sagen. Und es ist natürlich, also ich habe lange überlegt, ob ich dieses Buch lesen soll oder nicht, aufgrund der Corona-Situation jetzt gerade. Wir stecken ja nun auch in einer weltweiten Pandemie. Und irgendwie hat mich aber dieses Thema fasziniert, vor allen Dingen, weil gerade am Anfang, so die ersten 100 Seiten ungefähr, ich habe die Kapitel gelesen und habe immer gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's nicht, dass sich jemand vor Corona dieses Szenario überlegt hat. Also das war wirklich, ich habe jedes Mal gedacht, und genau so ist es doch dann jetzt gekommen. Wieso konnte der Lawrence Wright das vorhersehen? Und das hat mich einfach fasziniert. Und es war dann so, dass ich dachte, ich möchte jetzt auch wissen, wie der das zu Ende denkt. Aber es ja. ist wirklich es ist ein negatives Ende. Und ich wünschte manchmal, dass ich das vergessen könnte, wie dieses Buch ausgeht, gerade weil es am Anfang so nah an unserem derzeitigen Leben dran ist. Und natürlich, ich nicht möchte, dass sich das irgendwie auch nur annähernd so entwickelt, wie dieses Buch zu Ende geht. Aber ja, es ist so eine negative Faszination, die ich mit diesem Buch hatte. Es ist gut geschrieben, also das ist wirklich ein Page-Turner. Aber es geht eben gar nicht mehr so, es geht nicht um die Personen an sich, es geht nicht um Beziehungen oder emotionale Tiefe, sondern es ist wirklich so dieses Fakten und wie ist das, wie sind die Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Demokratie, es steht kurz vor dem Dritten Weltkrieg, es bricht im Prinzip alles zusammen. Also es ist ein ganz anderer Fokus als bei Station 11 und deshalb, so wie ich ja am Anfang auch gesagt habe, das muss wirklich jeder, also ich kann nicht sagen, du musst dieses Buch lesen, weil viele greifen vielleicht schon aufgrund des Themas gar nicht nach diesem Buch und ich weiß, bei dir war es ja dann auch so, ab an einem bestimmten Punkt hast du gesagt, bis hier und dann nicht weiter, richtig?
Ja, also das ist, also ich fand es auch eigentlich gut, weil es so faktbasiert ist. Also der muss ja auch wahnsinnig viel recherchiert haben. Ja. Und mir ging es dann genauso, dass ich mir dachte, Entschuldigung, wenn dieser Schriftsteller anhand von seinen Recherchen und Gesprächen mit Epidemiologen und was weiß ich, das voraussehen konnte, wie kann das passieren, dass dieses Szenario für uns vor so ein, ja, also irgendwie hast du das Gefühl, ist ja alles im Moment auch so Trial and Error, was die Regierungen machen. Wie kann das passieren, dass wir über komplett unvorbereitet sind? Ja, also kein einziges Land ist gut vorbereitet gewesen. Und er hat dieses Szenario wirklich so gemalt. Und mir war das wirklich auch irgendwann zu viel, ja, weil ich mir dachte, ich kann jetzt dieses Negative nicht ertragen. Ich will nicht wissen, wie die Welt da untergeht, weil das zu nah dran ist an dem, was wir gerade erleben. Und das hast du ja auch gesagt, es ist wahnsinnig männlich. Also die Emotion in diesem Buch, ja, das ist ja eigentlich auch ein emotionales Thema, geht ein bisschen unter.
Ja, und vor allen Dingen, weil seine Frau und seine Kinder, die bekommen Raum in diesem Buch, aber nicht genug. Also da könnte man, aus meiner Sicht hätte man da viel mehr noch draus machen können, weil diese Emotionen ja da sind, aber es wird immer nur so oberflächlich
behandelt. Ja, und vor allem sein abgehakt. Part.
Ja, genau.
Sein Part trägt keine Emotionen, als ob Männer keine Emotionen hätten.
Genau.
Ja, also als ob ihm das, er das nur aus dieser virologischen, epidemiologischen Sicht sieht. Ja,
und er rettet die Welt,
versucht. Ja, und sonst hat es aber für ihn löst nichts bei ihm aus, ungefähr. Ja. Oder wenig. Genau. Und ja, dann habe ich tatsächlich aufgehört deswegen, ja.
Ja, verstehe ich. Also verstehe ich und ich wiederhole mich da gern auch nochmal. Es gibt echt Momente, wo ich mir gewünscht hätte, es gab eine Stelle in dem Buch, wo auch der Bruch zwischen zwei Kapiteln, also wo mich der Anfang eines Kapitels so umgeworfen hat, weil ohne Vorwarnung jemand gestorben ist. Und da hätte ich hätte da aufhören sollen. Rückblickend. Ja. Aber ja, trotzdem ein faszinierendes Buch, über das ich auf jeden Fall sprechen wollte.
Hier ja, und auch, also auch zum Thema Autoren recherchieren gut. Also das
ist Wahnsinn.
Extrem gut recherchiert.
Ja. Ja.
Genau. Dann springen wir nochmal zu einem anderen Buch, das komplett andere Welt betritt. Ich habe Writers and Lovers gelesen von Lily King. Und da musste ich so viel drüber nachdenken. Ich habe das in einem Buchladen gesehen in Österreich. War übrigens ein ganz netter kleiner Buchladen, Tina. Bin ich reingegangen und durch die Regale und habe 10 unserer Bücher gefunden, die wir besprochen haben, für gut befunden. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein guter Buchladen.
Aber also, darf ich da ganz kurz was dazu sagen? Ich hatte ein ähnliches Erlebnis bei uns im Nachbarort in einer Buchhandlung. Da waren wirklich auch die Bücher, die hatten nur so ein ganz schmales Regal. Aber würde ich auch sagen, da waren bestimmt 10, wenn nicht sogar noch mehr Bücher, die wir besprochen haben. Aber eben auch welche, und da bin ich dann auch mit so einem Stapel Bücher nach Hause gegangen, die ich sowieso auf meiner Leseliste hatte. Also ich bin aus so Freudenausdrücken gar nicht wieder rausgekommen und habe dann eben auch dem Buchhändler gesagt, dass ich, wie sehr ich mich darüber freue, dass ich all diese Bücher hier sehe.
Ja, hatte ich auch. Genauso. Bei mir waren die so ein bisschen irritiert und überfordert von meinem. So, und sie haben also so eine gute Buchauswahl und ich freue mich.
Das habe ich auch gemacht.
Was ist mit der los? Aber da habe ich das entdeckt und habe gedacht, ich nehme es mit. Und also im Endeffekt ist Writers and Lovers, habe ich schon gesagt, von Lily King heißt die. Ein Porträt einer jungen Frau, Casey, und das spielt 1997, zu einer Zeit, wo es gerade erst Handys gab, ja, in Massachusetts, in Amerika. Und im Sommer, es ist heiß und sie hat gerade ihre Mutter verloren, ja, hat keinen Kontakt mehr zum Vater, hat ihre Mutter verloren und ist ganz tief in dieser Trauer drin, ja. Sie hat College gemacht und möchte gerne Schriftstellerin werden und nimmt dann an so einem Summer Writing Class teil, ja, und verliebt sich dann in einen jungen Mann, der auch dort ist. Und es ist so, also es geht einerseits um die Liebe, um die Trauer, um das Erwachsenwerden, was damit einhergeht. Sie ist mehr oder weniger allein. Sie hat noch ihren Bruder, aber hat kaum Kohle, wohnt in so einem schimmligen Garagenzimmer, arbeitet irgendwo in der Nähe, wo die ganzen Harvard-Professoren essen gehen, in so einem Restaurant, um sich über Wasser zu halten, damit sie schreiben kann, weil sie die Geschichte ihrer Mutter aufschreiben möchte, die irgendwie in Kuba groß geworden ist und dann in die USA ausgewandert ist und möchte dieses Buch schreiben. Und natürlich ist es schwierig zu sagen, man bleibt da dran, obwohl die Aussichten, damit Geld zu verdienen, total schwierig sind. Und sie macht dann eben dieses Seminar, dieses Schreibseminar, wo sie einerseits total so die Liebe im Sommer mit Liebe gefüllt hat, andererseits taucht es aber auch viel in ihre Gedanken ein, wie man dann ein gutes Buch schreibt. Also was muss ein gutes Buch haben, damit das für den Leser gut ist und welche Bücher sie inspiriert haben. Also es geht wirklich um beides. Und sie verliebt sich in zwei Männer, die sehr unterschiedlich sind. Einen erfolgreichen Schriftsteller und einen jungen Mann, der auch teilt, dass er jemand verloren hat. Und so ein bisschen, du spürst so die letzten Tage der Jugend, bevor man erwachsen wird. Und ja, was, also der taucht dann total ein und spürt es auch noch so sehr mit, dieses Verliebtsein und den Struggle und wo will ich eigentlich hin und gleichzeitig dieses Loslösen von den Eltern und jetzt erwachsen sein müssen. Und gleichzeitig fand ich es aber auch spannend, darüber zu lesen, warum ein Autor schreibt und was ein gutes Buch ausmacht. Und was auch ausmacht, dass du was liest und mit dem Autor den Raum betrittst und es praktisch riechst, ja, wie es dort drin riecht und wie es aussieht und du spürst in dem Fall in Massachusetts auch die Feuchtigkeit in der Luft irgendwie, ja, wie malst du das? Und sie sagt halt, dass sie glaubt, dass das Wichtigste als Autor ist, dass du eine Emotion beim Leser auslöst. Mhm. Also, dass es noch neben all dem hochliterarischen Werken, die es gibt, wo man vielleicht auch Sekundärliteratur braucht, um die zu verstehen, dass es halt der durchschnittliche Autor sich vielleicht einfach nur wünscht, eine Emotion beim Leser auszulösen und die oder halt einen Denkanstoß mitzugeben. Ja. Und dass das aber gar nichts ist, was vorgefertigt wird vom Autor, dass er sagt, ich möchte das und das transportieren, sondern dass es ihm eigentlich egal ist, weil das so sehr mit der Vergangenheit der Person zusammenhängt oder mit den Erlebnissen, die der hatte und da irgendein Trigger ist, das bei demjenigen was anstupst. Und da habe ich mir dann im Nachhinein echt viel Gedanken gemacht über gerade diese Bücher, die bei mir hängen geblieben sind, auch so wie zum Beispiel The Light We Lost, ja, was ja jetzt literarisch kein hochtrabendes Werk ist, das aber so eine unglaubliche Emotion ausgelöst hat und deswegen so hängen geblieben ist. Und das ist mir auch, glaube ich, oft bei Büchern so geht, dass ich in die Bücher zum Teil nicht reinkomme, weil der Autor schafft mich nicht, dieses Zimmer erleben zu lassen und seine Geschichte richtig zu spüren oder es löst bei mir nichts aus und ich komme da nicht rein.
Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, so hochliterarische Werke, ich kann mich gar nicht, also das ist ja, kann man ja dann vielleicht auch wieder drüber streiten, was ist denn hochliterarisch und was nicht. Und bei mir ist es aber eher so, dass jedes Mal, wenn ich so denke, naja, das sollte man mal gelesen haben, das möchte ich auch gerne so mit auf, ne, soll in meinem Bücherregal stehen und ich möchte dann auch sagen können, ich habe das und das gelesen. Dann besorge ich mir dieses Buch und fange an. Und es ist aber dann genau das, was du sagst. Das mag zwar hochliterarisch sein und da mögen viele Leute was zu gesagt und drüber geschrieben haben. Und da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Satz, der irgendwie wichtig ist. Aber ich habe, also ich, diese Emotion wird bei mir nicht hervorgerufen oder es wird keine Emotion hervorgerufen. Und dann dadurch habe ich auch keine emotionale Bindung. Gerade zu so hochliterarischen Werken.
Und ja, und ich habe mich aber oft, habe ich mich gefragt, warum ich das nicht hinkriege. Mhm. Ja, also so bin ich nicht intelligent genug, ja, um das irgendwie zu verstehen und zu verarbeiten. Und ich habe erst vor kurzem nochmal gegoogelt, welche Bücher muss man gelesen haben. Ja, da stand so Siegfried Lenz, die Deutschstunde drauf, Berlin, Alexanderplatz, ich weiß nicht, so, also wirklich ein paar große Werke, wo ich mir dachte, ja, das habe ich zum Teil auch in der Schule gelesen, ja, zum Teil auch mal danach, aber das sind, ich habe da überhaupt gar nichts damit, also keine Emotionen, die tragen dich auch rein, ja, aber da stehen halt, das ist zum Teil so abstrakt auch vom Wording her, da habe ich gemerkt, ich spüre da einfach nichts. Mhm. Und da muss ich einfach von mir selber zugeben, ich bin schon auf der Suche nach Büchern, die mich mitnehmen emotional. Mhm. So wie Musik dich auch manchmal trägt, weil es dich gerade so in dem Moment triggert und kriegt, bin ich ein Leser, der Autoren sehr dankbar ist. Wenn für mich ist es die hohe Kunst, ehrlich gesagt, wenn sie es schaffen, mich emotional zu berühren und zum Nachdenken anzuregen.
Ja, genau. Also da bin ich bei dir. Emotionen und eben das, was du gesagt hast mit dem Denkanstoß, so neue Ideen, mich inspirieren lassen. Das ist bei mir auch noch. Also Emotionen, das eine und dann eben irgendwas, so einen Impuls mitgeben oder einfach auch was Neues, wenn ich was Neues lernen kann. Ja. Ja. dann sind das die Bücher, die mich, die, ja, mit denen ich was anfangen kann oder die auch einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.
Ja, und das ist also bei Writers and Lovers ist beides so ein bisschen ein Thema neben dieser Liebesgeschichte. Und das fand ich aber, das hat mich total zum Denken angeregt. Das ist auch, also es ist wirklich ein Page-Turner. Es liest sich total gut.
Okay, ja, gut.
Es hat richtig Spaß gemacht,
okay,
da einzutauchen.
Ja, dann haben wir jetzt hier hochliterarisch diskutiert. Und dann komme ich jetzt noch mit meinen beiden, Literaturbücher, würde ich jetzt sagen, dass die beiden, über die ich jetzt noch ganz kurz sprechen möchte, das ist wirklich, das ist so, wenn man was lesen möchte, einfach um Unterhaltung zu haben und
abzutauchen
in ein anderes Leben oder einfach in eine andere Zeit und Emotionen und hat der ein oder andere Denkanstöße, ja, kann man auch bekommen. Also das eine Buch heißt Sex and Vanity, ist von Kevin Kwan. Der ist bekannt geworden vor ein paar Jahren durch diese Crazy Rich Asians Reihe. Das waren 3 Bücher, ich habe davon nur das erste gelesen. Und das spielt in einer Welt, in der man so als Normalbürger hier in Deutschland, zu der man überhaupt gar keinen Bezug hat. Und zwar geht es da um, also auch in Sex and Vanity, um diese, um Crazy Rich Asians. Das sind also wirklich asiatisch, also jetzt nicht unbedingt aus China, sondern aus Asien abstammende Weltenbürger, würde ich jetzt mal sagen. Also da geht es konkret um Lucy. Das ist eine American Chinese junge Frau, gerade so 18, 19, aus einer ganz reichen Familie. Und George, der aus so einer ganz reichen, also wirklich, also ganz reich, so dass man das schon gar nicht mehr in zählen kann oder in Worte fassen kann, chinesischen Familie. Und die beiden sind auf der gleichen Hochzeit auf Capri. Also dort heiratet eine gemeinsame Bekannte von denen und da laufen die sich das erste Mal über den Weg und sind beide ja so im College-Alter und fühlen sich zueinander hingezogen, aber irgendwie auch doch nicht. Und das zieht sich eigentlich auch durch diese ganze Geschichte. Also einmal diese Anziehungskraft zwischen den beiden, die sich nicht verleugnen lässt, obwohl vor allen Dingen Lucy das gerne würde. Und Geld und dieses Leben, dann wieder zurück in New York, wo sie dann auch nach ein paar Jahren wieder aufeinandertreffen mit Häusern in den Hamptons und mega Apartments in New York. Also es ist wirklich, es bringt einen auch zum Lachen, weil es so abgefahren ist und so weit weg, dass einem die Vorstellungskraft dann schon fehlt. Und man, also ich habe dann immer gedacht, also es kann doch gar nicht sein, dass ein Apartment so aussieht, aber sehr unterhaltsam. Und es geht um diese Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und da möchte man eben auch wissen, naja, was ist jetzt? Finden sie doch am Ende zueinander oder nicht? Lucy soll dann irgendwie so ein Social Media oder will einen so einen Social Media Star heiraten. Und dann geht es eben auch ganz viel darum, dass er eigentlich nur mit ihr verheiratet sein möchte, weil sie so fotografierbar ist. Also sie ist so eine gut aussehende Person, an der auch die Chanel-Kostüme super aussehen. Und darum geht's eben auch ganz viel. Sex and Vanity, da kommt der Titel her. Ist aber sehr unterhaltsam. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich möchte auch mal nach Capri. Also ich war noch nie auf Capri. Aber so wie der Kevin Kwan das beschreibt, es muss zauberhaft sein. Aber vielleicht ist es auch nur zauberhaft, wenn man richtig viel Geld hat und sich diese Villen leisten kann, so wie die Charaktere in diesem Buch. Genau. Also auch da habe ich immer so Kopfkino gehabt. Ich habe schon so die Verfilmung gesehen mit den Schauspielern, die das dann spielen und wie so Gossip Girl Style, wenn man sich daran erinnert, wie da die Apartments ausgesehen haben und wie die so leben. Genau, das hatte ich dabei im Kopf. Aber ja, unterhaltsam. Und dann habe ich noch gelesen eine Young Adult Novel, YA Novel, das heißt My Eyes Are Up Here von Laura Zimmerman. Und da geht es um ein Teenager-Mädchen, die heißt Greer. Und Greer wacht, so wie es in dem Buch ist, ist alles aus ihrer Sicht beschrieben, so im Tagebuch-Style. Sie wacht eines Tages auf und hat Brüste. Und zwar nicht nur B-Cup oder C-Cup Brüste, sondern dieses 14-jährige Mädchen, 15-jährige Mädchen hat, also ich glaube, H-Cup hat sie irgendwann dann mal geschrieben. Also ja, über Nacht hat sich ihr Körper so verändert und darum geht's in dem Buch. Also My Eyes Are Up Here, alle, es guckt ihr keiner in die Augen, sondern alle gucken nur voller Faszination auf ihren Brustbereich. Und es ist wirklich sehr, es ist, ich finde, es ist sehr, oh, wie kann man das denn sagen? Ich kann da sehr mitfühlen. Nicht, dass ich jetzt H-Cup-Brüste hätte, aber ich kann mich da doch noch dran erinnern, wie sich der Körper verändert hat und wie man das, wie ich das auch bei anderen, bei Freundinnen damals beobachtet habe, wie da doch in einem kurzen Zeitraum sich der Körper so sehr verändert und sie versteckt es eben unter grauen XXXXL-T-Shirts. Und es gibt eine Szene, an die ich immer wieder zurückdenken muss, wo sie auf so eine Party, so eine Prom-Night geht und verzweifelt versucht, ein Kleid zu finden. Und diese, wie das beschrieben ist, wie sie in der Umkleidekabine steht und versucht, ein Kleid über ihre Brüste zu ziehen. Also ich kenne dieses Gefühl, wie das ist, wenn man versucht, was anzuziehen und dann kommt man nicht wieder raus. Ja. Und ja, und ach, das hat mich einfach mich hat diese Geschichte berührt, weil ich zurück an meine eigene Teenagerzeit denke, aber eben auch, weil ich eine Tochter habe, die 10 ist, bei der sich der Körper auch jetzt bald verändern wird. Und ja, fand ich ganz ja so mitfühlend. Mir fällt das richtige Wort dafür nicht ein. Ich habe mit der Greer mitgefühlt. Und ja. In dem Buch, es geht natürlich nicht nur um ihren Körper, sondern da ist dann auch eine Liebesgeschichte mit dabei. Es kommt ein neuer Junge an die Schule, der heißt Jackson. Und es ist offensichtlich, dass Jackson sich auf den ersten Blick in Greer verliebt und sie lässt es aber nicht zu. Sie kann sich einfach nicht vorstellen, dass dieser Junge, dieser coole Typ sie gut findet und nicht erschrocken davonläuft, wenn er sieht, wie sie wirklich aussieht, weil sie tut ja nun alles dafür, dass keiner das so richtig sehen kann. Und ja, also lässt sich auch wirklich einfach so gut weglesen und es regt zum Nachdenken an.
Ja, aber da
als Mutter, gut. Ja, als eine Mama von einem Teenager to be, gibt es Denkanstöße.
Das, ja. Also ich finde das total gut. Ich habe die Nichte von meinem Mann im Urlaub auch gesehen, wird jetzt 10. Und da war dieses Thema, wie sie soll, muss man aussehen, um gut auszusehen, ist total wichtig. Und da habe ich mir auch gedacht, es ist gar nicht so einfach, das zu begleiten als Mama. Und dass dieser Struggle halt auch total für die so intensiv ist, da habe ich mich auch zurückerinnert gefühlt. Also finde ich gut.
Ja, da war es dann auch echt so, dass ich immer mal dachte, wo ist denn diese Mutter? Weil dieses Buch ist nur aus ihrer Sicht geschrieben und ich habe mich immer gefragt, warum die Mutter ihr da nicht hilft und sie nicht unterstützt, wenn sie sich dann, also da ging es dann auch darum, dass sie wollte einen Sport-BH. Also sie brauchte einfach einen BH, der alles mal so in place hält. Und hat sich dann irgendwann getraut, ihrer Mutter von diesem BH zu erzählen, den es nur online gibt und deren Vermögen kostet. Und natürlich, die hat es dann auch ohne nochmal groß nachzufragen, hat die Mama ihr diesen BH gekauft. Aber ich denke dann immer so, aber als Mutter muss muss man das doch sehen. Ja, aber gut, frag mich in ein paar Jahren und dann ja. sagt jemand anderes vielleicht auch, das musst du doch sehen.
Ja. Oder deine Tochter will gar nicht, dass du ja. sie.
Ja, genau. Ja. ja, und was liest du gerade? Das würde mich ja jetzt auch noch interessieren.
Ich lese gerade The Last Story of Mina Lee. Das ist von Nancy Jujun Kim. Ja. Das ist auch von Reese's Book Club die aktuelle Empfehlung des Monats gewesen. Ich habe erst angefangen, es ist ein asiatisches Mädchen, das in Los Angeles aufgewachsen ist und die dorthin zurückkehrt, hat eigentlich dem Leben so ein bisschen dem Rücken gekehrt gehabt und kehrt zurück, weil ihre Mutter gestorben ist. Mhm. Und kehrt dort in die Wohnung zurück, wollte sie eigentlich besuchen, aber die ist eben verstorben. Und es ist immer so zwei Perspektiven. Einmal sie, das junge Mädchen, das jetzt zurückkehrt in ihre Kindheit sozusagen. Und dann die Perspektive der Mutter, die damals ausgewandert ist und eben in Los Angeles angefangen hat, ja, ihr Leben zu finden unter widrigen Umständen. Und zwischen diesen beiden Perspektiven wechselt es hin und her. Ich bin noch nicht so weit. Und ja, ich muss mal gucken, wo es mich hinführt. Ich bin noch nicht so, dass ich sagen kann, boah, das ist irgendwie so spannend, ich kann nicht aufhören zu lesen, das ist es noch nicht, aber es könnte es noch werden.
Okay.
Und du, was hast du auf Tisch?
Also ich bin fast fertig mit Stillstand Sturm, Briefe aus dem Lockdown. Wir haben also auch eine deutsche Buchempfehlung dabei, weil das waren bislang ja nur englische
Bücher. Ja, stimmt.
Bücher. Damit bin ich jetzt fast fertig. Das ist eine Sammlung von E-Mails, die sich zwei Zeitjournalisten seit dem 15. März 2020, also als es mit dem Lockdown sozusagen losging, geschrieben haben. Und das finde ich sehr interessant, jetzt noch rückblickend zu lesen. Und ich glaube, das ist auch interessant, da in ein paar Jahren nochmal reinzulesen, weil es wirklich, sie schreiben einmal persönliche Erfahrungen, wie es ihnen geht, aber da kommen natürlich auch immer so, jetzt ist das zu, jetzt ist das zu, jetzt hat die Kanzlerin diese Ansprache gehalten, jetzt kann man nicht mehr reisen. Also es wird alles immer mit den Fakten, mit den, ja, jetzt rückblickend ja schon historischen Fakten verwoben, sodass das eigentlich so eine ganz gute Erinnerung auch ist und ich natürlich beim Lesen immer mich und unsere Situation dann da wieder mit reinpacke und dann mich zurückerinnere, ja, genau, weiß ich noch, oder als wir dann das erste Mal wieder jemanden getroffen haben und so. Also ja, lässt sich gut lesen, ist wirklich interessant. Und damit bin ich fast fertig und dann lese ich noch von Nora Ephron Heartburn, bin ich auch über Social Media drüber gestolpert, dass da jemand drüber gesprochen hatte, habe dann festgestellt, dass ich mir das irgendwann schon mal auf meinen Kindle geladen habe und da ist es aber auch so, weiß nicht, ob das wieder zu hochliterarisch ist, dieses Buch. Nee, ist es nicht, aber irgendwie, ich komme da nicht so richtig rein, ich weiß noch nicht, was die Faszination an Nora Ephron für andere Menschen ist. Das kann ich noch nicht nachvollziehen. Mal gucken, ob ich nach dem Lesen da mehr zu sagen kann. Du hast das ja auch schon gelesen, mal vor ganz langer Zeit. Vielleicht können wir dann in der nächsten Folge da mal drüber sprechen und vielleicht kannst du mehr so mich da so hinbringen.
Schau mal.
Eine Nora Ephron-Faszination.
Ja, ich bin gespannt, was du sagst.
Mhm. Ja,
wenn gut. du fertig bist. Wir haben auch noch entdeckt, durch Zufall und durch unseren Austausch, dass J.K. Rowling zwei neue Bücher veröffentlicht hat. Du hast eins entdeckt, sag mal.
Robert Galbraith, also ihr Pseudonym.
Ja.
Ihr Krimi-Pseudonym. Da gibt es morgen, also heute ist Montag, der 14. September. Am 15. September kommt der vierte Band raus. Troubled Blood heißt es. Also der vierte Band in der Cormoran Strike Serie freue ich mich drauf. Das werde ich gleich lesen. Das ist
also für alle Krimi-Liebhaber,
für alle Krimi-Liebhaber
oder selbst wenn man sonst kein Krimi-Liebhaber ist, glaube ich, ist das...
Ja, ich weiß nicht. Also die sind ja immer brutaler geworden. Ich habe ja Anfang des Jahres die alle nacheinander gelesen. Und es, wenn das jetzt noch brutaler wird als die anderen, dann werde ich große Stücke dieses Buches gar nicht lesen, weil ich dann immer nur so weiter... blättere auf meinem Kindle, weil das kann ich ja nicht haben. Also ja, nur wenn das dann
bin zu gespannt, ob sie
detailliert,
jetzt, ob sie so fortsetzt.
Ja, gucken wir mal.
Und dann hat sie noch ein neues Kinderbuch rausgebracht, ein Märchen. Das heißt The Ickebog, also der Ickebog.
Ja.
Und das sitzt auch erst. Also wir haben es jetzt bestellt und ich bin gespannt. Ob das, ja, die Erwartungen sind ja immer hoch.
Ja, die arme J.K. Rowling.
Ja, aber das, genau. Ja. Das haben wir uns noch bestellt. Bin gespannt, das zu lesen mit den Kindern.
Ja, bin ich auch gespannt, was du dann zu berichten hast, ob du es empfehlen kannst.
Ja, ich denke, in der nächsten Folge werden wir auch nochmal sprechen über I'm Still Here. Mhm. Da geht es nochmal Black Dignity in a World Made for Witness, for Whiteness, Entschuldigung. Und das fand ich also nochmal so ein Rassismus-Thema. Mhm. Da sollten wir mal drüber reden. Und auch diesen tollen Podcast über diese Schule in New York, die du empfohlen hast. Die Tina hat das mal empfohlen auf ihrem Kanal.
Ja. White, wie heißt es denn? Ja, der New York Times und Serial Podcast. Ich würde jetzt fast sagen, so Crazy White Parents, so ähnlich heißt der. Aber ja, das so war Crazy Rich Asians, aber es ist mit White Parents.
Es ist ein sehr toller Einblick in die Welt. Aber da sprechen wir nächste Woche
drüber. Genau.
Und Tina hat auch, und wir haben auch noch ein paar andere Bücher, die wir gelesen haben, die wir auch noch reinbringen müssen.
Genau.
Es endet nicht.
Das endet nicht.
Für heute erstmal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Noch nicht nächste Woche, aber bald.
Bis bald, genau.
Bis bald.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über eure Buchempfehlungen und natürlich auch über euer Feedback. Und alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.